Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. September 2012 zum Thema Die Zukunft des Euro. Zu Gast ist Helene Schubert, Senior Advisor der Österreichischen Nationalbank. Gastgeber ist Jörg Krennmeier.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ja, spannendes Thema, was wir heute haben, der Euro. Das ist wieder mal ein Thema, das uns wirklich alle betrifft, von dem der eine mehr weiß, der andere weniger weiß, wo große Unsicherheiten herrschen. Wir haben heute eine ganz tolle Referentin, die uns hierzu Näheres sagen kann. Ist ein spannendes Thema. Die Gastronomie Kenzel hat uns ja schon ein bisschen mit Getränken versorgt. Nochmal danke dafür. Wer sich im Gästebuch verewigen möchte, das finden Sie da hinten. Hier können Sie dann Ihre Verknüpfung mit dem Kepler Salon und dem Haus, in dem Kepler gearbeitet hat, nochmal vertiefen. Eine Bitte, das heißt, wir haben jetzt einen Input von ca. 30 Minuten von der Frau Dr. Schubert und danach startet die Diskussion. Da freue ich mich schon auf Ihre Fragen und diese Fragen hätten wir ganz gerne auch aufgezeichnet, weil das Ganze auf Audiostream aufgezeichnet wird. Für diejenigen, die heute nicht die Gelegenheit hatten, herzukommen, das Ganze trotzdem hören möchten. Die möchten natürlich auch Ihre Fragen hören, deswegen würde ich Sie bitten, auf das Mikrofon zu warten, das Sie dann bekommen werden. Das heißt, bei der Diskussion einfach Handzeichen geben und wir lassen das Mikrofon zu Ihnen wandern, damit wir dann die Fragen auch haben. Mein Name ist Jörg Kremmer, ich bin heute der Gastgeber und werde auch durch die Diskussion dann etwas führen. Besonderes Vergnügen ist mir, unsere Referentin vorzustellen, Frau Dr. Helene Schubert. Sie ist Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin, hat in Wien studiert und in Harvard. Sie ist genau in den Themenbereichen zu Hause, die für das Verständnis des Euros, seine Entwicklung, seine Zukunft von großer Bedeutung sind, das Geld- und Fiskalpolitik, Struktur, Arbeitsmarktpolitik und makroökonomische Koordinierung. Sie arbeitet seit 1993 an der Österreichischen Nationalbank, hat dort verschiedenste Führungspositionen bekleidet und war 2007 und 2008 auch die wirtschaftspolitische Beraterin des Bundeskanzlers. Sie gibt nicht nur heute unser Wissen weiter, sondern macht das auch mit Büchern. Da muss ich jetzt aber in den Spickzettel schauen, damit ich das nicht falsch wiedergebe. 2006 war sie Mitherausgeberin des Buches The Political Economy of Financial Market Regulation, The Dynamics of Inclusion and Exclusion. Und 2004 in dem Buch Economic Policy Under Uncertainty, The Role of Truth and Accountability in Policy Advice. Das heißt, passt perfekt alles zum heutigen Thema. Ja, begrüßen Sie bitte mit mir ganz herzlich Frau Dr. Helene Schubert.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich freue mich immer wieder hier in Linz zu sein, zumal ich hier unmittelbar nach der Matura ein halbes Jahr gelebt habe und die Erlebnisse, die ich hier hatte, mit dazu beigetragen haben für meinen weiteren beruflichen Weg. Ich habe nämlich damals beschlossen, entgegen meiner ursprünglichen Pläne Ökonomie zu studieren. Zunächst möchte ich mich entschuldigen. Ich habe die Präsentation nur in Englisch verfügbar. Der Grund ist der, dass ich sehr kurzfristig eingeladen wurde und daher keine Gelegenheit mehr hatte, die Präsentation auf Deutsch zu übersetzen. Das Thema in Deutsch lautet die Zukunft des Euro. Ich möchte aber dieses Thema sehr, sehr grundsätzlich diskutieren wollen und vielleicht Aspekte einbringen, die man sonst in den Medien so nicht vorfindet. Mit einer allgemeinen Bemerkung beginnend möchte ich zunächst sagen, dass man berücksichtigen muss, dass die Europäische Union die politische Antwort auf diese schreckliche erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war, als der Kontinent gleich zweimal in ein Schlachtfeld verwandelt wurde und die Währungsunion in gewisser Weise die politische Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung, die sich dadurch gestellt haben, dass Kapitalmärkte liberalisiert wurden, dass der Kapitalverkehr liberalisiert wurde. Wir hatten Probleme durch hohe Wechselkursschwankungen, die wieder Rückwirkungen gezeigt hatten auf die reale Wirtschaft, auf die Unternehmen, höhere Arbeitslosigkeit. Als ich in der Nationalbank 1993 begonnen habe, war ich wenige Wochen nach meinem Arbeitsbeginn gleich Zeugin einer spekulativen Attacke gegen den Schilling, ausgelöst damals durch eine Falschmeldung über die österreichische Budgetsituation in den US-amerikanischen Finanzmedien. Ein Jahr zuvor ist das britische Pfund durch einen sehr bekannten Finanzmanager, einen Hedgefonds, aus dem europäischen Wechselkurssystem hinaus katapultiert worden. Und die Idee der Währungsunion war doch, diese negativen Auswirkungen der Wechselkursschwankungen auf die reale Wirtschaft hintanzuhalten. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, dass diese Funktion der Euro bis zum Jahr 2010, bis zum Ausbruch der sogenannten Staatsschuldenkrise, sehr gut erfüllt hat. Ich will mir nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn Österreich noch den Schilling gehabt hätte in diesem schwierigen Jahreswende 2008, 2009, als die Finanzkrise hier voll auch durchgeschlagen hat. Im Jahr 2010 ist das allerdings anders geworden. Seither ist steht der Euro zur Disposition. Ich habe auch vorhin in der Vorbesprechung erwähnt, dass ich persönlich, obwohl ich mich ja eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren mit Geschichte von Finanzkrisen etc. beschäftigt habe, ich habe in den ersten Wochen des Frühjahrs 2010 die Griechenland-Problematik nicht verstanden. Also als ich mir gedacht habe, wie kann es sein, dass ein Land mit einem 2,5-prozentigen Euroraumanteil den Euro in Gefahr bringen kann. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um hier auch die Dynamiken zu verstehen, die hier am Werk sind. Bevor ich Ihnen die Struktur der Präsentation zeige ich Ihnen hier eine Grafik, die klassischen Phasen von Finanzkrisen zeigt. Wir haben seit den 70er Jahren zwischen 100 und 200 systemische Finanzkrisen weltweit gesehen, also insbesondere in den armen Ländern, Entwicklungsländern und Schwellenländern, und die laufen eigentlich ganz typisch ab. Zu Beginn steht eine Deregulierung des Finanzsystems. Das führt dazu, dass ein ökonomischer Boom sich aufbaut, vorwiegend kreditfinanziert, sehr oft finanziert über Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. Dann kommt es aus irgendeinem Grund zu einem Crash. Es folgt eine Liquiditätskrise, die dann letztlich in eine Solvenzkrise von Banken, des Bankensystems resultiert. In der zweiten Phase, das heißt also die Finanzkrisenphase, in der zweiten Phase folgt immer die sogenannte Rezession. In manchen Ländern haben wir es sogar mit einer Depression zu tun gehabt, beispielsweise in Japan. Japan hat sich sehr, sehr lange von der Finanzkrise nicht erholt. 30er Jahre ist auch ein Beispiel, wo die Finanzkrise zu einer Depression geführt hat. Die dritte Phase führt dann letztlich in die sogenannte Staatsschuldenkrise. Das heißt, die Staatsschuldenkrise ist eine unmittelbare Auswirkung der Finanzkrise. Warum? Weil vorwiegend die Wirkungen der Rezession auf den Staatshaushalt sehr dramatisch sind, durch sinkende Steuereinnahmen, steigende Ausgaben für das Sozialsystem, für die Arbeitslosen, die stark ansteigen. Aber auch unmittelbare sogenannte Bailout-Costs. Das heißt, Banken wurden gerettet. Allein zwischen Oktober 2008 und Oktober 2011 hat bis jetzt die Europäische Union insgesamt 38% des Bruttoinlandsprodukts für Bankenrettungsmaßnahmen ausgegeben. Das sind zu einem geringen Teil unmittelbare Rekapitalisierungskosten, also Rekapitalisierungen von Banken, und zum großen Teil sogenannte Garantien und Haftungen, die übernommen wurden. Das hat dazu geführt, da zeige ich dann noch Daten im Detail, dass die Staatsschulden stark angestiegen sind, wobei, das möchte ich gleich vorwegnehmen, ist wahrscheinlich bekannt, im Euroraumdurchschnitt sind die Staatsschulden nicht so stark angestiegen wie in anderen Ländern, wie beispielsweise in den angelsächsischen Ländern. Was Sie hier sehen, das sind diese Linien, die zeigen den Abstand der Zinszahlungen auf die Staatsschuld, 10-jährige Staatsanleihen, zu den deutschen Staatsanleihen für einzelne Euroraumländer. Und hier sehen wir, dass mit Beginn, insbesondere dann ab März, April 2010, mit Beginn der sogenannten Griechenland-Krise, diese Spreads sehr stark auseinandergehen. Und das Wesentliche ist dann, also um die Eurokrise zu verstehen, ist die Mechanismen zu verstehen, die dahinter stecken, dass sie hier letztlich die privaten Investoren aus den Ländern zurückziehen. Die entscheidende Frage, die ich versuchen werde, letztlich zu beantworten, ist, hängt das damit zusammen, dass die Länder einfach wettbewerbsschwach sind oder über ihre Verhältnisse gelebt haben, wie das immer wieder sagen, kommuniziert wird, oder spielen ja nicht ganz andere Faktoren eine Rolle, nämlich sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiungen von unregulierten Finanzmärkten. Meine These ist, dass beides eine Rolle spielt, aber letzteres natürlich sehr, sehr stark ausschlaggebend dafür ist, dass sich die Situation der Peripheriestaaten eigentlich so stark, dass die eigentlich in gewisser Weise eskaliert ist. Ich habe vorhin gesagt, das sind die drei Phasen von Finanzkrisen. Der Euroraum hat auch diese Phasen jetzt durchlebt, aber was erschwerend hinzukommt, ist, dass diese drei Elemente, also Finanz- und Bankenkrise, Rezession, aber auch Staatsschuldenkrise, dass die derzeit simultan wieder auftreten. Das wäre, sagen, eher eine sequentielle Betrachtung. Warum? Also Staatsschuldenkrise habe ich erklärt, als unmittelbare Folge der Finanzkrise und der Rezession, große Rezession im Euroraum, ist das Bruttoinlandsprodukt um 4% eingebrochen, in Österreich um 3,6%, aber dennoch in den letzten Jahren, also historisch sicher einzigartig seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Euroraum befindet sich in diesem Jahr wieder in der Rezession, wobei das länderspezifisch sehr unterschiedlich ist. 8 Euroraumländer laut jüngster IWF-Prognose befinden sich derzeit in der Rezession. Weiters haben wir es mit einer gewisserweise wieder mit einer Bankenkrise zu tun, einfach deswegen, weil die Rezession dazu führt, dass Kredite abgeschrieben werden müssen. Das belastet wieder die Ertragsposition des Bankensystems, insbesondere in den Peripheriestaaten. Wir haben in den Peripheriestaaten auch Anzeichen einer Kreditklemme. Das heißt, dass die Banken aufgrund ihrer schwierigeren Refinanzierungsposition nicht mehr die Kredite vergeben, die Realwirtschaft eigentlich braucht. Und als erschwerend kommt hinzu für den Euroraum, dass wir es zusätzlich mit zwei weiteren Krisenphänomenen zu tun haben. Das eine ist sicher eine Krise der Demokratie. Wir erleben derzeit, dass wir auf der einen Seite mehr Europa brauchen würden, um die Krise zu lösen. Auf der anderen Seite steigen Renationalisierungstendenzen, also etwas, was wir schon vor der Krise 2007, insbesondere seit den 2000er Jahren erlebt haben, bis hin zum Ansteigen von xenophoben Bewegungen in einzelnen Ländern. Und es scheint, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von Europa wegbewegen. Und das fünfte Krisenphänomen, das eigentlich über all dem steht und die wesentliche Ursache dafür ist, dass wir eigentlich in der derzeitigen Krisensituation sind, ist, glaube ich, eine Krise der europäischen Institutionen oder der wirtschaftspolitischen Koordinierungsarchitektur. Und da möchte ich darauf eingehen, weil im Grunde genommen ja gemessen an der Wirtschaftskraft der Europäischen Union, an der aggregierten, also durchschnittlichen Verschuldungsquote des Euroraums etc., der Euroraum an sich eigentlich sehr gut dasteht. Die wirtschaftspolitische Koordinierungsarchitektur wurde aber so ausgestaltet, dass sie gut geeignet ist, in sagen, prosperierenden Situationen, wie wir es bis zum Jahr 2007 erlebt haben, gut funktioniert haben, aber in der Krise haben diese Institutionen versagt. Ich werde zunächst, muss mich auch wieder entschuldigen, ich habe nicht diese Schrift ausgewählt, sondern das System, der Computer hat das automatisch in eine nicht lesbare Schrift transformiert. Ich werde jetzt einmal über diese Koordinierungsarchitektur im Euroraum sprechen, dann ganz kurz erklären, was die Konsequenzen dieser Koordinierungsarchitektur sind, noch ein paar Daten zeigen zur Verschuldungssituation der einzelnen Länder, auch die Mechanismen erklären, die zur Verschärfung der Krise in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren geführt haben, dann eingehen auf Reformen der wirtschaftspolitischen Koordinierungsarchitektur, die ja bislang schon sehr weitgehend sind. Krisenfinanzierungsmechanismen als Schutzschirme würde ich kurz eingehen. Und dann letztlich auf die entscheidende Frage, welche Optionen werden derzeit diskutiert? Welche Richtung soll sich die Europäische Union oder der Euroraum oder die Währungsunion bewegen? Zu den Schwachstellen der wirtschaftspolitischen Koordinierungsarchitektur, also all das, was ich jetzt sage, das ist, würde ich sagen, Common Sense unter einem bestimmten Zweig von Ökonominnen und Ökonomen seit bereits 20 Jahren, seitdem der Maastricht-Vertrag unterzeichnet worden ist. Das sind also keine neuen Dinge, die hier jetzt zutage getreten sind. Also kritische Ökonominnen und Ökonomen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass man gesagt hat, so wie die Währungsunion laut Vertrag von Maastricht aufgebaut ist, kann sie de facto nicht dazu führen, dass sie die wirtschaftlichen Strukturen zunehmend angleichen, sondern die Gefahr besteht, dass sich diese Strukturen auseinanderentwickeln. Das erste ist sicher, dass wir es damit zu tun haben mit einer zentralisierten Geldpolitik, die eben vom Eurosystem, also EZB, gemacht wird. Bei einer Situation, wo die Fiskalpolitik, die Budgetpolitik dezentral funktioniert. Was insofern sich ein großer Unterschied zu den USA darstellt, weil die USA selbst haben ein EU-Budget in der Größenordnung von 20% des Bruttoinlandsprodukts und das wird wieder verteilt und das hat dann einen automatischen Anpassungsmechanismus. Das heißt, die Länder, die schwächer wachsen oder die Strukturprobleme haben, bekommen automatisch über diesen Transfermechanismus Gelder, ohne dass das die Bevölkerung dort in irgendeiner Weise kritisch kommentieren würde, im großen Rahmen zumindest. Im Euroraum ist es halt so, dass die Fiskalpolitik dezentral ist und noch dazu bindenden Fiskalregeln unterworfen wurde durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der jetzt bereits das zweite Mal reformiert wurde vor kurzem. Und das führt letztlich dazu, dass wenn ein Land in Probleme kommt, es dann einfach nicht die Mittel hat und in der Vergangenheit dann auch nicht ausreichend solide die Staatsschuldenquote in Richtung 60% geführt hat, dass das Land dann keine Möglichkeiten mehr hat, um hier zu investieren, um für einen einheitlichen Konjunkturzyklus im Euroraum zu sorgen. In dieser Konstruktion heißt das letztlich, die Währungsunion funktioniert nur, wenn sich die Löhne anpassen. Das heißt, ein Land kommt in Schwierigkeiten, Wettbewerbsschwierigkeiten, die Lohnpolitik reagiert sofort, indem die Löhne sinken. Das führt wieder dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit steigt, Exporte steigen und dadurch kommt wieder ein sogenanntes Gleichgewicht zustande. Ein Grund, warum sich die Peripheriestaaten und die Kernwährungsländer auseinanderentwickelt haben, jetzt insbesondere auch in der Krise, hängt damit zusammen, dass das so nicht funktioniert hat, dass diese flexible Grundproblem war, dass die Lohnpolitik in der Währungsunion nicht koordiniert wurde. Das ist zwar immer wieder in den 90er Jahren gefordert worden. Das hat eigentlich mit Ausnahme des sogenannten makroökonomischen Dialogs, der 1999 eingeführt wurde, eigentlich realpolitisch, europapolitisch keine Bedeutung oder nur eine geringe Bedeutung gehabt. Ich werde das dann zeigen anhand der Daten, wo wir sehen, dass die Lohnstückkostenentwicklung in den Peripheriestaaten viel stärker war als in den Kernwährungsländern. Also wir haben hier so ein Ungleichgewicht. Das andere ist, man hat irgendwie so diese These vertreten, naja, Wirtschaftswachstum erzeugt man nicht über Budgetpolitik oder Geldpolitik, sondern ausschließlich über sogenannte Strukturreformen, Deregulierung, Liberalisierung der Güter, Arbeits- und auch Finanzmärkte. Wo gerade was Letzteres betrifft, glaube ich, hier ein großer Sinneswandel stattgefunden hat. Die Europäische Kommission hat seit Ausbruch der Krise sehr, sehr viele Gesetzesinitiativen vorgelegt, um die Finanzmärkte besser zu regulieren. Ein anderer Punkt war, und das ist ganz entscheidend, insbesondere wenn man sich Länder anschaut wie Irland oder Spanien, die unter einem Immobilienbubble gelitten haben und doch immer leiden, also Immobilienblase, dass man diese Fehlentwicklungen zwar beobachtet hat in den diversen Gremien, ein fundamental nicht gerechtfertigter Anstieg der Immobilienpreise, dass man aber nicht adäquat darauf reagiert hat, sondern irgendwelche immer wieder Argumente an der Hand hatte, die, wo es geheißen hat, na ja, das hängt mit zusammen mit demografischer Entwicklung oder Wachstum etc. Aber de facto leiden die spanischen Banken heute unter den sagen Non-Performing Loans, also den faul gewordenen Immobilienkrediten. Und hier hat man heute reagiert, indem man so etwas wie ein makropotenzielles Regelwerk einrichtet, dass man sich zum Beispiel überlegt, wie kann man überhaupt Immobilienpreisblasen in den Griff bekommen. Einerseits durch Regulierung des Bankensystems, bessere Regulierung, andererseits aber auch durch steuerliche Instrumente. Und ein ganz, ganz zentraler Punkt der sogenannten Fehlarchitektur der Währungsunion ist sicher das Fehlen von Elementen einer politischen Union, eine Währungsunion, das war auch immer meine Position schon in den 90er Jahren, wo wir im Rahmen des Beirats, Beigewum heißt das, also Beirats für gesellschafts- und wirtschaftspolitische Alternativen auch immer wieder dazu gearbeitet haben. Man sagt, eine Währungsunion funktioniert halt nur im Rahmen einer fiskal- bzw. politischen Union. Jetzt gibt es sehr, sehr viele verschiedene Definitionen, was Fiskalunion ist. Die heute offizielle gängige Definition, da wird darunter subsumiert, fiskalische Disziplin, Fiscal Compact, also Fiskalpakt oder Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das mag zwar ein Element sein, aber wesentlich ist auch das Element einer Transferunion in dem Sinn, dass man dafür sorgt, zum Beispiel, dass die Europäische Union mehr eigene Einnahmen bekommt, dass es über die 1% des Bruttoinlandsprodukts hinausgehend quasi Mittel aus den Mitgliedsländern einsammelt und dann für strukturschwache Länder oder Länder, die in Probleme kommen, wo es darum geht, Jugendarbeitslosigkeit etc. zu beseitigen, Klimaschutzmaßnahmen, dass man hier Mittel zur Verfügung hat. Ein ganz wesentlicher Punkt, der uns in den 90er Jahren nicht so bewusst war, ist das Fehlen einer sogenannten Stabilitäts- und Bankenunion. Also was ist da gemeint? Die Währungsunion oder die Europäische Union hat ja nach dem Prinzip der Binnenmarktfreiheit dazu geführt, dass Kapitalmärkte liberalisiert wurden. Das Bankensystem hat sich globalisiert, internationalisiert, sind also international agierende Finanzinstitute entstanden, die aber von ihren jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt wurden. Und die Krise hat gezeigt, dass das so nicht funktionieren kann, dass man so etwas wie eine nationale, also eine zentrale europäische Aufsicht zumindest für die ganz großen systemrelevanten Finanzinstitute braucht. Ein anderes Beispiel im Herbst 2008, wo die Krise ausgebrochen ist, wo man in atemberaubender Geschwindigkeit hat müssen, quasi das Bankensystem retten, einen sogenannten Schutzschirm spannen. Da gab es ursprünglich die Idee, dass man das finanziert, also die Bankenrettungspakete über einen EU-Fonds, der wiederum von den nationalen, von den Mitgliedstaaten gespeist wird. Das war aber nur eine Idee, das ist sofort quasi im politischen Prozess dann abgelehnt worden. Heute weiß man, wenn man das damals gemacht hätte, wären die Probleme der Peripheriestaaten bei Weitem nicht so dramatisch geworden, weil, und darauf komme ich dann vielleicht später noch zurück, wenn Zeit ist, weil das Problem das ist, dass wenn die Krisenmechanismen national sind, dann führt das dazu, dass die Krisen des Bankensystems mit dem nationalen Budget zu eng miteinander verwoben ist. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel in einem Land mit einem soliden Staatshaushalt eine große systemrelevante Bank in Probleme kommt aufgrund von Fehlspekulation, dann steigt bei dieser Bank die Risikoprämie. Ja, also diese Bank ist unter Beobachtung, Investoren ziehen sich zurück. Also Anstieg der Risikoprämien ist im letzten Ausdruck davon, dass sich die Investoren zurückziehen. Gleichzeitig aber steigen die quasi Finanzierungskosten, die Refinanzierungskosten dieses Staates, weil die Finanzmärkte sofort antizipieren oder erwarten, dass die Bank, dass der Staatshaushalt möglicherweise in Probleme kommt, weil er diese Bank retten muss. Eine systemrelevante Bank muss man retten. Das ist zumindest war bislang eben die Usus. Und das verstärkt sozusagen diese negativen Rückkopplungswirkungen von Risiken des Staates, des Budgets auf der einen Seite, aber auch des Bankensystems. Nun, die Konsequenzen dieser, würde ich sagen, dysfunktionalen Institutionen oder der Fehlkonstruktion der Koordinierungsarchitektur ist sicher zum einen, dass wir es mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung zu tun hatten, bereits in den Jahren 2001 bis 2004. Der Euroraum ist da damals schwächer gewachsen als den USA. Die makroökonomischen Ungleichgewichte haben sich ausgeweitet. Das heißt, steigende Leistungsbilanzüberschüsse in Ländern wie Holland, Finnland, Deutschland und Österreich, dem standen gegenüber steigende Leistungsbilanzdefizite der sogenannten Peripheriestaaten. Eine andere Fehlentwicklung war sicher die fehlende Koordinierung der Lohnpolitik. Österreich hat bei der EU-Ratspräsidentschaft dieses Thema im Jahr 1999 war das, auch auf der Agenda gehabt. Das hat letztlich dazu geführt, dass die Lohnquoten im Euroraum gesunken sind und dass sich die Wettbewerbspositionen verschoben haben von den Peripheriestaaten, dort wo die Löhne stärker gestiegen sind, zu den Kernwährungsländern. Hier hat man exzessive Lohnmoderation, sagen wir, gehabt. Also hier sind die Löhne zu schwach gewachsen, muss man mal sagen. Und dadurch haben eben die Kernwährungsländer auch Wettbewerbsvorteile gehabt, also gegenüber den Peripheriestaaten. Beziehungsweise umgekehrt, die Peripheriestaaten hatten es schwer, quasi im Rahmen dieser Importe hier eine wettbewerbsfähige Exportindustrie aufzubauen. Und das Zweite, das habe ich schon erwähnt, das Fehlen der Bankenunion oder das Fehlen von zentraler Aufsicht hat sicher dazu geführt, dass sich diese vielen negativen Rückkopplungswirkungen in den Peripheriestaaten gegenseitig verschärft haben. Und natürlich, das ist ohnehin, glaube ich, heute schon unumstritten, das Fehlen einer quasi adäquaten Finanzmarktregulierung. Wobei man dazu sagen muss, dass hier noch sehr, sehr viel in Vorbereitung ist. Es ist noch sehr wenig gemacht worden, weil eben die Europäische Union hier doch die ersten ein, zwei Jahre nach der Krise hier sehr langsam reagiert hat, etwa im Vergleich zu den USA. Wie gesagt, das habe ich schon erwähnt. Also steigende makroökonomische Ungleichgewichte haben sich aufgebaut und die Wettbewerbsposition hat sich verschoben. Ich zeige Ihnen jetzt vielleicht nur zwei Grafiken dazu, damit ich nicht zu lange spreche. Hier sehen Sie die Leistungsbilanzsalden der EU-Staaten. Zunächst der blaue Balken in absoluten Größen, das sind immer Milliarden Euro. Und das rote Karo wäre in Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes. Und da sieht man doch Deutschland, ein sehr hohes Leistungsbilanzüberschuss gehabt im Jahr 2007. Auch Holland in absoluten Größen. In Prozent des BIP waren das halt so um die 6-7%. Und dem standen gegenüber hohe Leistungsbilanzdefizite, insbesondere in Spanien. Jetzt in Prozent des BIP Griechenland hat 14-15% Leistungsbilanzdefizit gehabt. Frankreich spielt ja nicht im Prozent des BIP, sondern in absoluten Größen eine bestimmte Rolle. Hier sehen Sie, möchte ich nur Ihr Augenmerk lenken auf die linke Grafik, das sind die Lohnstückkosten. Die untere Linie bedeutet die nominelle Lohnstückkostenentwicklung in Deutschland. Also in Österreich ist es ein bisschen günstiger, weil wir sehen bis zum Jahr 2007 eigentlich eine konstante Lohnstückkostenentwicklung, was letztlich bedeutet, dass hier die Inflationsentwicklung nicht mehr abgegolten wurde, während man eine relativ starke Lohnstückkostenentwicklung hatte in den Ländern Portugal, Griechenland, Spanien. Das ist so ein gewichteter Durchschnitt. Das möchte ich vielleicht noch zeigen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Hier sehen Sie die Bruttoverschuldungsquoten. Zunächst der EU-27 und dann des Euroraumdurchschnitts. Wenn wir bleiben bei der zweiten Grafik, das ist der Euroraumdurchschnitt. Hier sehen Sie von knapp über 70% zu Beginn der Währungsunion sogar etwas gesunken bis zum Jahr 2007 und dann der dramatische Anstieg. Dann die Kernwährungsländer Deutschland und Frankreich, ein Anstieg der Staatsschuldenquote vor der Krise und nachher ein weitergehender Anstieg. Und dann die Krisenländer Spanien, Italien, gut, da ist Zypern auch dabei, und Irland. Also für Spanien, Italien und Irland ein starker Rückgang der Staatsschuldenquote vor der Krise und dann wiederum ein dramatischer Anstieg nach der Krise. Das heißt, gerade die Krisenländer, insbesondere Irland, hatte ja eine Staatsschuldenquote von nicht einmal 25% im Jahr 2007, Spanien von etwa 36%, das heißt fiskalische Musterschüler vor der Krise. Vielleicht hier noch interessant die linke Grafik, nur um da ein bisschen einen Vergleich zu machen zwischen Europa, also der Euroraum, USA, Japan und Großbritannien. Links sehen Sie die Staatsschuldenquote. Hier sieht man zum Beispiel der Vergleich 2007 und eine Prognose für 2015. Also die USA sollten im Jahr 2015 eine Staatsschuldenquote von weit über 100% haben. Der Euroraum sagt man eben um die 80-90%. Das heißt, der Euroraum-Durchschnitt steht, was die Fiskalpolitik anbelangt, sicher bedeutend besser da als Länder wie USA oder Japan. Wir wissen, Japan hat jetzt schon eine Staatsschuldenquote über 200%. Warum wird Japan von den Finanzmärkten nicht sanktioniert? Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Staatsschulden im Wesentlichen im Inland gehalten werden. Sorry. Hier sehen Sie vielleicht noch eine Darstellung über diese sogenannten negativen Rückkopplungswirkungen in den Peripheriestaaten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Wenn wir sagen Fiskalposition und Wachstum, wie hängt das zusammen? Auf der einen Seite werden die Peripheriestaaten aufgefordert von der Troika, bestimmte Programme durchzuführen, ihre Staatsschulden zu reduzieren. Das führt zu geringerem Wachstum. Geringeres Wachstum führt wiederum dazu, dass die Staatsschuldenquote möglicherweise steigt. Das ist einfach dieser Mechanismus, der leider Gottes empirisch nicht falsifiziert werden konnte. Wir kennen eigentlich keine, also historisch auch nicht wirklich Beispiele, wo man sagen kann, Fiskalkonsolidierung sparen hat zu einer Erhöhung des Wachstums geführt. Es wird immer wieder die skandinavischen Länder, die Erfahrungen der skandinavischen Länder in den 90er Jahren angeführt. Na, da muss man sagen, gut, Schweden hat nach, oder Finnland haben nach der Finanzkrise Anfang der 90er Jahre die Konten abwerten. Und dadurch ist das Wachstum gekommen, aber das ist eben den Ländern nicht möglich. Dann den Zusammenhang Wachstum und Bankensystem. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, klar nicht, dass niedrigeres Wachstum führt dazu, dass das Bankensystem in Probleme kommt, weil die Kredite abgeschrieben werden müssen oder faul werden. Das führt wiederum dazu, dass die Banken unter Druck kommen und ihre Kreditvergabe drosseln und das schwächt wieder das Wachstum. Und dann habe ich den Zusammenhang oder die negative Rückkopplungswirkung von Fiskalposition und Banken- und Finanzsystem. Das heißt, wie ich vorhin erwähnt habe, kommt ein Finanzinstitut in Probleme, dann führt das letztlich auch dazu, dass ein solider Staatshaushalt in Probleme kommt. Das heißt, wir haben es hier zu tun, also Ökonomen würden sagen, ich weiß nicht, schlechte Gleichgewichte oder was auch immer, multiple Gleichgewichte, aber eine Situation, wo man sagen muss, dass eigentlich das Kern des Problems der Peripheriestaaten, so unterschiedlich deren Krisengeschichte sein mag, ja letztlich nicht in deren Wettbewerbsschwäche liegt. Das ist sicher ein Ausgangspunkt. Das sind schwache Glieder der Währungsunion. Aber das Kernproblem liegt an diesen negativen Rückkopplungswirkungen, die derzeit hier quasi manifest werden. Und es hängt letztlich auch mit dem Wirken des Finanzsystems, eines nicht oder zu wenig regulierten Finanzsystems zusammen. Weil ich glaube auch, also wenn es unmittelbar nach der Krise gelungen wäre, beispielsweise sofort adäquate Regulierungen für die Hedgefonds zu machen, für die Ratingagenturen, die also wirklich bekanntlich, das kann man einfach nicht abstreiten, gerade in der Staatsschuldenkrise eine sehr, sehr problematische Rolle gespielt haben, indem sie während die Verhandlungen mit der Troika gelaufen sind, hier laufend sagen Abwertungen oder Downgradings vorgenommen haben. Wenn man beispielsweise sogenannte Kreditderivate auf Staatsanleihen verboten hätte, ja, dann glaube ich, wären diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen der Finanzmärkte hier bei Weitem nicht so manifest geworden, wie sie derzeit sind. Man muss auch sagen, als Griechenland 2010 in die sogenannte Staatsschuldenkrise geschlittert ist, war die Staatsschuldenquote bedeutend niedriger als heute. Das heißt also, das ist heute auch klar, dass die Anpassungsprogramme, die hier umgesetzt werden mussten, sicher in dem Sinn gescheitert sind, weil das Land noch immer nicht aus der Rezession ist, weil die Staatsschuldenquote weiter angestiegen ist, eben bedingt durch die deflationären Anpassungsmaßnahmen. Und wie gesagt, es ist wichtig zu identifizieren, was der Kern des Problems ist. Und das hängt zum Wesentlichen mit den, ich würde sie mal nennen, dysfunktionalen Institutionen Europas zusammen. Wenn beispielsweise Europa Institutionen hätte, die dazu führen, dass man nicht mehr gegen Länder spekulieren kann, ja, dass es Finanzmärkten nicht mehr gelingt, Länder gegeneinander auszuspielen in Krisengewinnler, ja, jetzt in dem Fall die Kernwährungsländer, die real eigentlich einen negativen Zinssatz zahlen, das heißt, die bekommen real etwas, wenn jemand in ihre Staatsanleihen investiert, und solche, die halt Zinsen zahlen, die eigentlich für einen längeren Zeitraum nicht wirklich tragbar sind oder nicht nachhaltig bedient werden können. Wenn man solche Institutionen hätte, dann glaube ich, hätte sich die Situation der Kernwährungsländer nicht so dramatisch entwickelt. Vielleicht noch, wie lange habe ich noch? Vielleicht noch ganz kurz abschließend zur Frage, welche Optionen werden derzeit in der Literatur oder auch in der Politik diskutiert. Die Ideen, die es ja zur Lösung der Eurokrise gibt, sind ja sehr vielfältig. Im Wesentlichen könnte ich zwei Extrempositionen darstellen, wobei man diskutieren kann, ob überhaupt Zwischenlösungen möglich sind. Das würde ich dann gerne in der Diskussion machen. Das eine ist sicher, dass man sagt, wir haben die Währungsunion aus gutem Grund geschaffen. Die Institutionen, die wirtschaftspolitische Koordinierungsarchitektur müssen reformiert werden. Das heißt, konkret weiß man ziemlich genau, wie man das machen könnte. Das eine ist eine Stärkung von Elementen der politischen Union, das heißt im Wesentlichen eine Bankenunion, das heißt zentrale Aufsicht, das bedeutet aber auch, das darf man nicht vergessen, einen Kapitalisierungsfonds, einen zentralen für Banken, der direkt aus den Banken, von den Banken gespeist wird, die Möglichkeit, Banken zu restrukturieren, also dass man sie nicht quasi dem Steuerzahler oder den Steuerzahlerinnen die Risiken übertragen muss. Das zweite Element einer Fiskalunion, was wären das? Das sind sicher die Eurobonds, das heißt die gemeinschaftliche Haftung oder impliziert auch eine gemeinschaftliche Haftung. Das bedeutet letztlich, dass Staatsschulden, da gibt es verschiedene Varianten, die hier ausgearbeitet wurden, aber dass es den Finanzmärkten nicht mehr so leicht möglich ist, also einzelne Länder aus der Währungsunion quasi herauszuschießen. EFSF ist viel diskutiert worden, ESM, Bankenlizenz für den ESM und eine Ausweitung des EU-Budgets, um hier auch Transferelemente einzuführen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, dass involviert in gewisser Weise Transfers, gemeinschaftliche Haftungen, da möchte man auch eine Kontrolle dafür. Das heißt, es bedeutet letztlich, dass man auch eine politische Union braucht, wo es eine strikte Konditionalität geben muss. Das heißt, Transfers sind an Konditionalität gebunden, zum Beispiel indem nationale Budgets kontrolliert werden oder möglicherweise auch hier eingegriffen wird, nicht jetzt im Sinne von, dass man ganz konkret den Ländern vorschreibt, wie sie ihre Steuerstruktur gestalten sollen, sondern einfach nur die Höhe der Staatsschuld oder der Höhe des Defizits. Gemeinsam eine Wirtschaftsregierung, ein EU-Finanzministerium und letztlich bedeutet das, dass man an einer neuen Verfassung arbeiten muss. Also es gibt ja auch schon Überlegungen, so etwas wie ein Verfassungskonvent einzurichten in der Europäischen Union. Und jetzt gibt es hier zwei verschiedene Meinungen dazu. Also die einen sagen, zuerst brauchen wir die politische Union. Das heißt, Kontrollmöglichkeiten der nationalen Budgets. Und wenn das alles eingerichtet wird, dann sind wir bereit, hier quasi diese Transfer- oder potenziellen Transferelemente einzuführen. Nämlich die Bankenunion oder diskutiert wird zum Beispiel auch eine gemeinsame Einlagensicherungsfonds. Die andere Position ist die, dass man sagt, das mag zwar alles seine Logik haben und seine Berechtigung, es hilft aber nicht, die Eurokrise zu lösen, sondern das führt letztlich dazu, dass die Währungsunion auseinanderbricht. Weil wir nicht die Zeit dazu haben, in einem demokratischen Prozess über die europäische eine neue Verfassung zu diskutieren, die dann noch in den Ländern abgestimmt werden muss. Also man sagt, man hat die Zeit nicht dazu. Man muss jetzt sofort handeln indem man Eurobonds etc. einführt. Also das wären die unterschiedlichen Positionen, die hier, glaube ich, im politischen Verhandlungsprozess aufeinanderprallen. Die zweite Extremposition ist sicher die eines Zusammenbruchs der Währungsunion. Es gibt ja viele, die das mittlerweile auch auf der politischen Agenda haben, aber auch einige Ökonominnen und Ökonomen, die das in gewisser Weise jetzt in abgeschwächter Form auch fordern würden, nämlich beispielsweise eine Trennung in einen Nordeuro und einen Südeuro. Und dazu ist zu sagen, ich meine, darüber kann man sehr lang diskutieren, aber das wäre sicher die Option mit den größten ökonomischen, politischen Folgewirkungen. Das muss man sicher so sagen. Also Barry Eichengreen, der Wirtschaftshistoriker, hat bereits im November 2007 gesagt, jetzt in Bezug er sagt, der Euro ist irreversibel. Wir sind so miteinander verflochten. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Verflochtenheit ja nicht erst ein Phänomen des globalisierten, deregulierten, modernen Finanzkapitalismus des 21. Jahrhunderts ist, sondern bereits in den 20er Jahren beobachtbar war. Also in einer ähnlichen Situation wie die Peripheriestaaten heute war beispielsweise Deutschland damals, nicht? Also Deutschland war Anfang der 30er Jahre mit einer Bankenkrise konfrontiert, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Kreditanstalt in Wien, hat eine Weltfinanzkrise ausgelöst. Und Deutschland hatte eben dann auch Probleme im Bankensektor, auch in den 20er Jahren, ähnlich wie in manchen Peripheriestaaten, einen kreditfinanzierten Boom, viele faule Kredite in den Bilanzen und hat Liquidität gebraucht. Und Frankreich hat Deutschland Liquidität verweigert. Zum Teil aus dem Grund, eben weil der Hass auf Deutschland aufgrund des Ersten Weltkriegs einfach so groß war. Nur die Bank of England, also Großbritannien, hat damals einen geringen, limitierten Kredit gegeben und letztlich ist dann quasi der Goldstandard auseinandergebrochen und die, glaube ich, weiteren historischen Ereignisse brauche ich hier nicht referieren. Ich sage nicht, dass es hier eine Parallelität geben könnte, sondern ich glaube, man muss sich auch schon immer wieder die Konsequenzen des Tuns oder Nichtstuns immer bis zur letzten Konsequenz mitdenken. Was ich auf alle Fälle glaube, jetzt unabhängig von der Eurokrise und den Optionen, die ich vorhin, also als zwei Extreme kurz angerissen habe, haben wir das Problem, dass wir aufgrund von, was weiß ich, Krisenmanagement, Fragen etc. die lange Frist völlig aus den Augen verlieren. Das heißt, ich glaube, man sollte unabhängig von der Krise einfach viel, viel stärker über Europa, was uns Europa bedeutet, wie Europa der Zukunft aussehen kann, wie die Wirtschaftspolitik gestaltet werden soll. Also ich glaube, es hat hier wirklich sehr viel Umdenken gegeben. Es wird zum Beispiel heute darüber nachgedacht, dass man möglicherweise Mindeststeuersätze für Körperschaftssteuern etc. einführt, um auch den Sozialstaat abzusichern und nicht sozusagen den Steuerwettlauf nach unten zu begünstigen. Man muss sich auch die Frage stellen, was macht man mit Regulierungs- und Steueroasen in der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union. Letztlich brauchen wir sicher Strukturreformen, das ist keine Frage, aber der Euroraum gilt derzeit als die Schwachstelle der Weltwirtschaft. Ich habe heute gelesen, dass in den Ländern Griechenland und Spanien die Arbeitslosenquote so hoch ist wie in keinem anderen Land, das eine zuverlässige Arbeitslosenstatistik hat. Und das ist einfach, ich glaube, für Europa und für die Ziele, die sich die Europäische Union gestellt hat, die ja letztlich ein Friedensprojekt sein sollte, ein Projekt der Gerechtigkeit, der sozialen Absicherung des europäischen Wohlfahrtsstaats, ist das da, glaube ich, eine Schande. Damit möchte ich zunächst mal schließen.
Okay. Vielen Dank.